Der Gedanke aber, den ETF-Anbieter im Laufe der Ansparphase zu wechseln, kann schon mal ganz interessant sein. Bei 32 Stunden, das ist genauso diese magische Grenze, wo die Produktivität stabil bleibt, aber es mehr gesundheitliche Vorteile und eine bessere Zufriedenheit hat.
Das ist so ein bisschen die Blackbox. Stehen wir vor größeren Veränderungen, vor Gebührenveränderungen zum Negativen für uns oder merken wir davon vielleicht gar nichts?
Schwungmasse, der Podcast der Initiative Finanzheldinnen. Hier teilen wir persönliche Geldmomente, besprechen Alltagsthemen aus finanzieller Perspektive, beantworten Fragen aus der Community und versorgen dich mit neuen Wissensimpulsen und Karrieretipps.
Dieser Podcast wird unterstützt von Comdirect.
Hi, ich bin Alicia und in dieser Folge erwarten dich wieder spannende Themen. Im Let's Talk About diskutieren Svetlana und ich über die positiven und negativen potenziellen Auswirkungen einer 32-Stunden-Woche für alle. Mit unserem Kollegen Markus Niebuhr spreche ich im Deep Dive über das Payment-for-Order-Flow-Verbot und inwiefern uns Anlegerinnen das betrifft. Und zum Abschluss gibt's in der Community Corner mit Expertin Svetlana eine Antwort auf die Frage, ob und wann es Sinn machen kann, einen Index von mehreren Emittenten im Depot zu haben. Viel Spaß mit der Folge.
Let's talk about. So, liebe Alicia, ich habe etwas mitgebracht, über das bin ich jetzt letzte Woche zweimal gestolpert und dachte, es ist ein schönes Thema für unseren Let's Talk About, und zwar das Thema 32-Stunden-Woche für alle. Ja, ich weiß, wir haben gerade das Thema Lifezeit, Teilzeit und so weiter von der Bundesregierung gehabt, aber hier geht es eher darum, 32 Stunden für beide sozusagen in einer Partnerschaft. Dass sie auch gesagt haben, das aktuelle Modell, was die meisten irgendwie leben, 40 Stunden der eine, überhaupt diese 40-Stunden-Woche und dann Teilzeit, vielleicht 20 Stunden die andere Person, dass das eher ja auch etabliert worden war vor ein paar Jahrzehnten, in den 70ern sozusagen, wo auch gar nicht so viel Kindereinrichtungen und so weiter, Betreuungseinrichtungen da waren, wo das gar nicht anders ging und dass es auf einen Alleinverdiener ausgerichtet ist. Und das hat mich schon so ein bisschen, das hat bei mir resoniert, muss ich so sagen. Das hat mich so ein bisschen angemacht, wo ich dachte, ich finde den Gedanken, darüber nachzudenken, eigentlich total gut. Dass beide 32 Stunden arbeiten und sich somit ja auch dann alles teilen. Weil jetzt gibt's ja keinen Grund mehr zu sagen, du machst da mehr, weil du bist ja weniger Stunden, also arbeitest weniger Stunden als ich. Und ich fand das Modell eigentlich, ich finde das ganz attraktiv. Und was ich auch ganz spannend fand, dass es dazu, es gibt so Studien aus drei Ländern, ich glaube, das ist UK, Neuseeland und Island, dass die sozusagen das auch mal untersucht haben, dass sie halt gesagt haben, bei 32 Stunden, das ist genauso diese magische Grenze, wo die Produktivität stabil bleibt, aber es mehr gesundheitliche Vorteile und eine bessere Zufriedenheit hat.
Das kaufe ich sofort.
Ja, das glaube ich auch, würde ich auch kaufen. Und zum Thema Produktivität würde ich einfach mal mit reinbringen. Ich habe ja auch mal ein paar Jahre auf Teilzeit gearbeitet und da war auch immer das Thema, weißt du, wenn du 80% arbeitest, ich habe mit 80% genauso einen Vollzeitjob gemacht wie zu 100%. Und da würde ich auch immer sagen, ich hatte in der Zeit einen ganz anderen Fokus. Hatte einfach nicht so viel, ich konnte mir nicht so viel Zeit lassen für meine Arbeit, das hört sich jetzt ein bisschen blöd an, wo ich das vielleicht bei 40 Stunden vielleicht doch eher nochmal, dann denke ich über das eine oder andere nochmal nach oder man verschiebt das so nach hinten, man teilt sich das so flexibel ein. Muss ich schon sagen, wenn du so mit Fokus arbeitest, das Thema Produktivität würde ich nämlich unterschreiben, weil es bestimmt am Tag so ein Rhythmus gibt oder so ein Momentum gibt, wo man sagt, ab da lässt ja auch unsere Produktivität nach. Da bin ich vielleicht in den letzten 2 Stunden, außer ich bin jetzt eine wirkliche Eule, nicht so produktiv wie vielleicht in den ersten 2 Stunden. Das, was an Outcome daraus kam. Und deswegen, ja, würde mich mal deine Meinung dazu interessieren. Also, wie findest du das, wenn du dir das für dich vorstellst? Und wie glaubst du es auch so in einer Partnerschaft oder Familiensituation?
Also, der positivste Effekt wäre ja, wenn das Modell aufgeht, dass sich unsere Rollenbildsituation in Deutschland verändert und wir in gleichberechtigteren Partnerschaften oder Aufteilung von Care-Arbeitsmodellen leben. was aber ja jetzt auch schon gehen würde. Wenn sich die Menschen nicht 40 und 20 die Stunden aufteilen, sondern jeder 30 macht.
Das stimmt. Wir haben das Recht genau auf bisher noch. Es soll ja eventuell was angepasst werden. Aber dass jeder auch auf Teilzeit, weil wir ja vierte Stundenwoche halt Vollzeit nehmen, selbstständig gehen kann, ohne dass jetzt der Arbeitgeber zwingend, dort jetzt Mitbestimmungsrecht hat.
Ja. Also ich fände das super, wenn das so funktioniert. Ich habe aber meine Zweifel, ehrlich gesagt, dass die weniger arbeiten, dann auch mehr Care-Arbeit übernehmen und die vorher mehr Care-Arbeit übernommen haben, mehr Erwerbsarbeit leisten oder das nicht einfach zusätzlich machen. Und also wie wahrscheinlich ist es, dass sich dann trotzdem die Aufteilung der Care-Arbeit mehr auf beide Geschlechter verteilt? Das würde ich ein bisschen in Frage stellen. Aber
warum? Aber damit würdest du ja auch die These sagen, ich meine, wenn ich in der Familie diese Entscheidung für sich, wenn wir diese Entscheidung treffen, dann würde man die ja schon mit dem Blickwinkel treffen. Vor allem natürlich bei den meisten Eltern, sobald die Elternschaft irgendwie so antritt, heißt es ja schon zu schauen, auch wie teile ich die 32 Stunden auf? Ich kann ja irgendwie jeden Tag 6,5 Stunden arbeiten oder ich arbeite mal einen Tag lang und den nächsten Tag kurz und dann arbeitet die andere Person kurz und dann wieder lang. Also so, dass man sich da so ergänzt. Über sowas muss man ja dann flexibel auch reden. Wie werden diese 32 Stunden verteilt?
Ja, nur ist mein Gefühl, dass wenn das neue Normal wäre für jeden, der erwerbstätig ist, dass das nicht automatisch einen Effekt hat auf die Aufteilung der Care-Arbeit. Dass vielleicht dann einfach eher da ausgelebt wird, dass man dann ja mehr Zeit hat für Hobbys, für soziale Tätigkeiten oder Ehrenämter wäre natürlich auch gut. Aber da müsste es wahrscheinlich trotzdem auch noch die innere Arbeit, die müsste es ja trotzdem geben, kann natürlich durch dieses Modell gefordert werden. Dass sich die Paare hinsetzen und austauschen und sagen, okay, wir arbeiten jetzt beide 32 Stunden und nicht der eine 32 und der andere trotzdem 20.
Aber auch bei deiner Kollegin und bei deinem Kollegen genauso, ja? Also sozusagen, dann hast du dort identische Personen, die mitziehen, ne? So, oder auch Personen, die mitziehen oder halt vielleicht auch bei der Freundin, bei der Mutter aus der Kita und so weiter, dann hätten ja alle das gleiche Thema. Dann hättest du da keine Unterschiede mehr, wo man sonst sagt, nee, bei uns ist das nicht machbar und so weiter. Und ich glaube auch gerade für Personen, diese Flexibilität, gerade für Personen, die auch im Schichtdienst arbeiten oder so, dann kann man vielleicht das in der Familie doch besser aufteilen.
Ja, absolut.
Alles klar, an den Tagen, wo du Spätschicht hast oder wie auch immer, bringst du die Kinder hin, aber ich hol die ab und du bist da entspannt und brauchst dich gar nicht drum kümmern.
Ja, also ich kann es mir jetzt für meine Situation total gut vorstellen. Ich habe aber ja noch keine Kinder, also ich habe noch nicht diese Gespräche geführt mit, wie machen wir das jetzt konkret, wer übernimmt wie viel Care-Arbeit oder Erwerbsarbeit, wer macht wie viele Stunden. Also bessere Work-Life-Balance, niedrigerer Krankenstand und dadurch Entlastung fürs Gesundheitssystem, höhere Produktivität, das kaufe ich alles als Argumente. Aber diese Gefahr mit, die Care-Arbeit liegt weiterhin bei den Frauen und die Männer nutzen sie für Hobbys oder Nebentätigkeiten. Man kann ja auch die gewonnene Zeit dafür nutzen, sich selbstständig zu machen oder hier noch was mit voranzutreiben, sehe ich eben trotzdem. Ist jetzt sehr pauschalisiert gedacht, aber ja, es könnte eben eine Gefahr sein, denke ich.
Ja, da denke ich, da braucht es eben diese starke und aktive Stimme in der Partnerschaft und in der Familie. Ist natürlich keinem damit geholfen, wenn jetzt eine Person dann 32 Stunden arbeitet und sagt, ich mache jeden Tag noch 5 Überstunden, ja, dann hilft es natürlich keiner Person, wenn das nicht eingehalten wird.
Ja.
So.
Ja.
Also das braucht dort schon ein wirklich das Commitment, das auch zu sagen, das ist ein Riesenvorteil für uns als Familie und entspannt uns ein bisschen zu unserem gesamten Tag, ne, dass wir dort jetzt wahrscheinlich 1,5 Stunden weniger Arbeitszeit am Tag haben und die dann für die Familie nutzen können. Also, ich bin da schon so ein kleines Fangirl von, weil ich irgendwie auch sage, alleine mit dem Punkt, wir werden alle länger arbeiten. Und da ist, und du hast es ja auch schon gesagt, ist gerade dieser gesundheitliche Punkt, ne, dieser Aspekt für mich sehr tragend, dass ich sage, ich kann ja nur wirklich gut länger arbeiten, wenn ich schon währenddessen, während meiner Lebzeit meine Gesundheit pflege.
Ja.
Und es gibt ja jetzt mittlerweile die Studien, die sagen, dass psychischer Stress genauso oder schlimmer ist, als 15 Zigaretten am Tag zu rauchen. Ja, also alleine dafür, glaube ich, könnte das total gut sein, dort eine andere Balance zu finden. Oder auch dieses Thema, dann braucht man nicht darüber nachdenken mit Altersteilzeit, dass das später mal gemacht wird. Oder auch in den Wechseljahren, ne, wenn es wirklich irgendwelche gesundheitlichen Probleme gibt, wo viele dann auf Teilzeit gehen und dort Veränderungen machen. Das wäre damit, also ich glaube, zum einen wäre dem schon viel geholfen. Und du hast ja schon die Möglichkeit zu sagen, 6 Stunden schaffe ich.
Ne? Ja. Ja.
Und dann kommt eine andere Pause oder habe dann die Chance, eine längere Pause zu machen, bevor ich mit dem nächsten Step meines Tages starte.
Ja.
Das finde ich total gut. Und was das Thema Profitabilität angeht, denke ich, ist das ja auch so, weil ich finde immer bei Teilzeitkräften, man kauft sie ja nicht nur für die Stunde ein. Die sind ja nicht nur da, sondern den Kopf hast du ja zu 100%. Ja, egal, ob jemand jetzt 20 Stunden arbeitet oder 40 Stunden arbeitet. Aber die Gedanken, dieses Mitdenken habe ich ja schon bei einer Teilzeitkraft. Von da fände ich das für alle gut. Und gerade wenn noch ein bisschen mehr Zeit bei vielen da wäre und nicht so eine Erschöpfung, aber vielleicht auch zu sagen, ich engagiere mich sozial ein bisschen mehr, vielleicht auch für die, die keine Kinder haben oder gerade das Thema Care-Arbeit für sich, außer ich sage jetzt mal der eigene Haushalt und das alles gar nicht so groß auf dem Zettel haben, das wäre doch eigentlich total toll. Und nicht immer alle nur sagen, boah, ich brauche jetzt aber auch die Pause, ich bin jetzt fertig. Diese Erschöpfung am Ende eines Tages finde ich irgendwie
Find
ich nicht erstrebenswert.
Nee, absolut nicht. Und ja, langfristig hat das nicht nur für uns persönlich und unsere Gesundheit Nutzen, sondern ja, wie anfangs auch gesagt, auf unsere Rollenbilder. Also das funktioniert natürlich nur, wenn der eine mehr, weniger arbeitet und die andere in dem Fall dann mehr, dass wir die Erwerbsbeteiligung von Frauen in unserer Gesellschaft langfristig erhöhen, eben dann auch andere Jobs angeboten bekommen, mehr Führungstätigkeiten ausführen können und das ja dann wirklich einen sehr großen Nutzen für uns alle hätte.
Total. Und dass auch wirklich gesagt wird, diese 32 Stunden ist nicht Teilzeit, sondern das ist dann Vollzeit, sodass du da nicht in Konkurrenz zu deinen anderen Kolleginnen und Kollegen stehst. So, und dass dadurch in Summe du genauso viele Leute ja in der Arbeitswelt hast, weil du jetzt mehr reinholst, die dann auch zu Hause sind. Na, das ist ganz klar. Ich glaube, das ist ein Kulturthema.
Wirklich. Jeder braucht eben das gleiche Commitment. Und dann kann das richtig gut funktionieren.
Und auch die Firmen, ne, dass du dann da genauso ansprichst, dass du dann auch deine Teilzeitkräfte ansprichst und sagst, Mensch, möchtest du denn nicht von deinen 20 Stunden auf 32 gehen und weiter? Und in Summe haben sie trotzdem die gleiche Profitabilität. Das glaube ich schon auch. Also ich weiß, dass es dann immer welche sagen, ich will aber und so. Klar, das ist dann das große Thema, wo es dafür bräuchte es einen Ruck, dass du dann sagst, unser Arbeitsvertrag in der Firma ist für alle 32 Stunden. Fein. Und vielleicht braucht es dann die aktive Zustimmung des Arbeitgebers, wenn man wirklich weniger machen möchte. Kann ja auch nochmal andere Gesundheit.
Ja, das einmal umdrehen. Stimmt.
Ja, genau. Weil ich glaube, das braucht es dafür. Ansonsten wird sich das nicht durchsetzen. Da glaube ich das halt auch. Und es gibt ja auch genügend, die gar nicht mehr gerne mehr arbeiten möchten als 20. Das ist ja auch so ein Punkt. Aber ich glaube, wenn das so fest wäre, dass man sagt, das Modell für alle.
Vielleicht wird es aber ja dadurch auch ein bisschen herausgekitzelt, ne? Wenn man als Paar den Vollverdiener hat und die Teilzeitkraft und die 40 Stunden müssen reduziert werden auf 32, ist es ja...
Du musst das kompensieren.
Genau. Muss ich, damit ich das gleiche Haushaltsbudget habe wie vorher, muss ja die Stundenzahl erhöht werden. Also
genau, das ist der Punkt. Und von da fände ich, also vom Modell her finde ich das sehr, sehr spannend.
Wenn es Zuhörerinnen gibt, die das Modell vielleicht ja schon leben oder das Unternehmen vielleicht so eine Testphase schon mal gemacht hat, gerne mal melden. Das wäre sehr,
sehr gerne. Die Erfahrungen würden uns sehr interessieren. Also wie gesagt, ich bin sehr dafür, könnte mir das gut vorstellen und würde mich da auch drüber freuen, wenn das so passieren würde. Natürlich wichtig, nicht, dass alle denken, ich kriege dann für 32 Stunden, ich kriege dann vielleicht auch mein bei 40 Stunden Gehalt aktuell, ne? Nicht, dass es dadurch jetzt zu so einer Reduzierung kommt, was wir bei unserem lieben Standard uns nicht erlauben könnten. Gerade beim Single-Haushalt zum Beispiel. Ne?
Ja, dann kann es ja gar nicht kompensiert werden.
Genau, der kann es eben nicht kompensieren. Da geht es nur darum. Also das ist klar. Ja, es ist schon spannend. Ich fände es gut. Wir würden da Energiereserven freisetzen, die, glaube ich, uns allen helfen.
Deep Dive. Es geht rein in den Deep Dive. Herzlich willkommen zurück hier im Finanzhelden-Podcast, Markus.
Alicia, vielen Dank für die Einladung.
Wir haben schon einmal deine Expertise und langjährige Börsenerfahrung angezapft und für das heutige Thema brauche ich dich und deine Marktkenntnisse vor allem wieder. Magst du für alle, die vielleicht die erste Folge noch nicht mit dir gehört haben, einmal kurz erklären, wer du bist und wo du herkommst?
Ja, ich bin Markus Niebuhr, bin seit über 25 Jahren bei Comdirect, arbeite im Trading-Bereich, bin Gruppenleiter und betreue Kunden, die ja in diversen Produkten sehr trade-affin sind und die Comdirect aktiv für ihre Trading-Ideen und Wertpapierhandelsstrategie nutzen.
Jetzt haben wir heute auch ein kleines Spezialistenthema auf der Uhr, würde ich sagen. Payment for Order Flow. Was ist das denn eigentlich? Was bedeutet das?
Ja, das bedeutet ganz einfach gesagt Bezahlung für den Order- oder Auftragsfluss. Mhm. Also das, was da auch schon in den englischen Wörtern drinsteckt. Also ein einfaches Beispiel vielleicht, um das mal so ein bisschen greifbarer zu machen, wäre, ihr als Kundinnen erteilt eine Kauf- oder auch eine Verkaufsorder. Euer Broker nimmt die Order entgegen und leitet diese aufgrund eurer Weisung an einen Handelsplatz, Market Maker weiter. Und jetzt kommt der Punkt, auf den es hinausläuft, erhält von diesem Handelsplatz bzw. Market Maker eine bestimmte Provision dafür. Mhm. Die Frage, die sich nun für viele von euch stellen mag, ist vermutlich, warum kann ein Handelsplatz oder auch dieser Market Maker Geld an den Broker zahlen, wenn die Orders über ihn abgewickelt werden? Und das kann jetzt zum Beispiel daran liegen, dass die Kurse, zu denen eure Käufe oder auch Verkäufe ausgeführt werden, über diesen Handelsplatz, ich drück's mal vorsichtig aus, vielleicht etwas anders sind als an einer regulierten Börse. Im Beispiel nehmen wir mal, ihr wollt einen ETF kaufen und dieser ETF kostet zum Beispiel im Xetra im Kauf, also auf der Briefseite 100 Euro im Kauf. So. Und bei unserem Beispiel jetzt über diesen Handelsplatz oder Market Maker könntet ihr auch diesen Kauf beziehungsweise über euren Broker diesen Kauf weiterleiten lassen und bekommt halt als Ausführungskurs nicht die 100 Euro, wie an der regulierten Börse, sondern vielleicht bezahlt ihr jetzt 101 Euro. Das ist nur ein Beispiel. Also in diesem Beispiel bezahlt ihr halt einen Euro mehr als am regulierten Börsenplatz. Das wäre so die relativ einfache Erklärung. Da gibt es natürlich noch andere Erklärungen, dass nun diese Market Maker oder Handelsplätze, über die dann diese Transaktionen abgewickelt werden, die Geschäfte internalisiert, matcht die Geschäfte mit anderen Geschäften oder verdient durch sein Hedging, also die Absicherung der Position, zusätzliche Erträge. Also es geht schon ein bisschen ins Eingemachte. Und die Erträge, die er dadurch generiert, die kann er dann natürlich auch ausschütten oder einen Teil davon ausschütten und an euren Broker zahlen. Genau.
Verstanden. Das klingt ja jetzt erstmal eigentlich alles gut soweit. Jetzt kommt ja aber eine Gesetzesänderung auf uns zu, also ein EU-Verbot von diesem Payment for Order Flow, was ab 1.7.26 in Kraft treten soll. Mhm. Wie war die Regelung denn bisher und was ändert sich jetzt konkret?
Also Payment for Order Flow ist jetzt kein neues Thema, sondern im Prinzip gibt es diese Richtlinie oder dieses Verbot schon seit 2024. Wir haben halt in Deutschland allerdings eine nationale Übergangsregelung genutzt. Also mit wir meine ich jetzt der deutsche Staat und alle, die damit zusammenhängen, nicht wir als Comdirect oder Commerzbank, sondern generell alle Broker, die waren im positiven Sinne, wie auch immer, davon betroffen, dass diese Regelung halt noch nicht 2024 umgesetzt werden musste, sondern halt jetzt per Stichtag 1.7. greifen wird. Und das ist das Datum, an dem das Thema Payment for Order Flow in Deutschland verboten ist.
Und was ändert sich für mich jetzt als Anlegerin, wenn ich vielleicht auch in dieser Übergangsphase gar nicht gemerkt habe, dass das schon umgesetzt wird?
Was sich für dich als Anlegerin jetzt ändert, das muss man mal schauen. Das hängt natürlich ganz davon ab, wie, soll ich sagen, dein Broker, also wie stark dein Broker von diesem Payment-for-Order-Flow profitiert hat. Also du als Anlegerin hast ja gegebenenfalls für die Orderei, egal ob nun Käufe oder Verkäufe, keine bis geringe Ordergebühren bezahlt. Wenn der Broker, über den du deine Wertpapiertransaktion abgewickelt hast, halt von diesem Payment-for-Order-Flow profitiert hat und das zukünftig nicht mehr in dieser Form, das wird sich ja noch zeigen, machen kann, dann kann es natürlich sein, tja, dass sich Ordergebühren unter Umständen für dich erhöhen, dass du vielleicht weniger Zinsen auf dein Verrechnungskonto bekommst, also auf dem Gegenkonto, über das du handelst, wo vielleicht auch dein Cash liegt, geparkt ist und so weiter. Aber das muss man jetzt erstmal abwarten. Ich sage es jetzt einfach mal so, welche alternativen Lösungen die Broker generell und vielleicht auch spezialisiertere Broker da so finden werden in den nächsten Wochen oder schon gefunden haben, ob sich das negativ für euch, für dich verändert oder ob vielleicht auch mehr oder weniger alles beim Alten bleibt. Da kann ich immer nur den Tipp mitgeben, behalte das auf jeden Fall im Auge, behalte das im Blick. Gibt es Gebührenanpassungen? Ja, ihr werdet ja rechtzeitig darüber informiert werden von eurem jeweiligen Broker, wenn es da Änderungen gibt. Und werft auf jeden Fall ein Auge drauf, guckt euch das genau an, was da gegebenenfalls an Änderungen, vielleicht auch an negativen Gebührenänderungen, wenn ich es mal so sagen darf, an höheren Preisen auf euch zukommen.
Also da muss man die Postbox vielleicht mal genau betrachten. Die wird ja auch gerne mal vernachlässigt. Aber jetzt kurz zusammengefasst an der Stelle. Also wer hat bisher vom Payment for Order Flow profitiert? Einerseits Broker, die durch die verschobenen Gebühren, würde ich jetzt mal sagen, dadurch mehr einnehmen konnten und aber auch ich im Prinzip ja auch als Anlegerin, weil teilweise andere Produkte dadurch subventioniert wurden. Richtig?
Ja, vollkommen korrekt. Das ist eine sehr schöne Zusammenfassung. Also auf jeden Fall du als Kundin, ihr als Kundinnen habt davon profitiert durch keine oder sehr geringe Orderprovision. Natürlich, klar, der Broker, der natürlich auch mit diesem Versprechen von geringen Orderprovisionen auch euch davon überzeugt habt, über ihn zu handeln. Und selbstverständlich, das muss man auch noch dazu sagen, auch die Handelspartner, die Market Maker, die im Hintergrund die Orders ausgeführt haben, die machen das natürlich auch nicht ohne Gewinn zu erwirtschaften, weil wenn sie keinen Gewinn am Ende des Tages damit erzielen würden, die Orders, die Gesamtorders von einem bestimmten Broker auszuführen, dann könnten sie selbstverständlich auch kein Payment leisten. Also, sag mal, Provisionen oder Erträge zurück an den jeweiligen Broker bezahlen. Das ist also, es gibt, würde ich mal sagen, so drei Parteien. Also einmal der Broker, einmal der Handelspartner und ihr als Kundinnen. Das sind die Profiteure dieser Payment-for-Order-Flow-Logik sozusagen.
Jetzt hast du schon angedeutet, dass mit dem Verbot das wahrscheinlich negativ auf uns Anlegerinnen zurückgeführt werden könnte, wenn wir dann eventuell höhere Gebühren zahlen müssten. Da stellt sich ja auch die Frage, wenn sich das ganze Modell jetzt verändert und Börsen, Broker ihr Geschäftsmodell umstellen müssen, wie das zukünftig dann laufen kann. Wird das alles an uns Kunden abgewälzt quasi?
Ach, das glaube ich nicht. Also wie gesagt, mein Appell ist, behaltet die Postboxen, sagt man jetzt bei Comdirect oder wo auch immer diese Informationen bei eurem jetzigen Broker reinfließen an die Kundinnen und Kunden. Behaltet das so ein bisschen im Blick. Es kann auch sein, dass sich überhaupt nichts für euch ändert. Ne? Die Broker und auch die gesamte Finanzindustrie ist ja sehr kreativ, wenn es darum geht, Gesetzesänderungen umzusetzen und die auch so umzusetzen, dass sich vielleicht für euch gar nichts ändert. Aber es kann natürlich dazu kommen, ganz klar. Wie gesagt, dass Ordergebühren oder Guthaben für Zinsen angepasst werden müssen und nicht zu eurem Vorteil. Gegebenenfalls weiten sich auch die Spreads aus in den Handelszeiten oder Randzeiten. Ne? Während der Hauptbörsenzeit etc. sind die Kurse ja gesetzlich mehr oder weniger gebunden, also die Ausführungskurse. Aber wenn man vielleicht auch vor etc. handelt, statt um 9 was macht oder nach 17.30 Uhr, wenn der etc. Haupthandels, die Haupthandel Hauptbörse so ihre Pforten schließt, dann kann es natürlich sein, dass die Spreads, also die Differenz zwischen Kauf- und Verkaufskurs, noch ein bisschen weiter auseinandergehen. Und da muss man dann immer schon mal einen Blick drauf haben. Also ich glaube, das ist jetzt vielleicht, wenn wir uns so als Sparer verstehen, die monatlich 100 oder 150 Euro vielleicht auch in ETFs sparen oder in Einzeltitel sparen, nicht ganz so ausschlaggebend, ob der Kurs nur bei 100 oder 101 Euro ist. Allerdings muss man natürlich bei größeren Transaktionen, wenn das Ordervolumen etwas höher ist, vielleicht schon mal den einen oder anderen Blick drauf werfen. Wenn ich jetzt für 10.000 oder für 20.000 Euro etwas kaufen würde, ja, und ich habe da 1% Spread drauf, den es normalerweise während der normalen Handelszeit nicht gibt, dann sind das halt bei 10.000 Euro auch schon mal 100 Euro mehr Belastung oder bei 20.000 Euro natürlich auch 200 Euro. Ne? Also von daher vergleicht da bitte, wenn ihr die Möglichkeiten habt, ne, gerade wenn es um höhere Ordervolumen geht, wo finde ich da die besten Kauf- und auch Verkaufskurse? Ne? Das ist immer ganz, ganz wichtig. Losgelöst vom Payment for Order Flow.
Ja, guter Tipp, also auf den Handelsplatz auch nochmal gucken und am besten zu den Handelszeiten dann auch selbst handeln, also den quasi den Öffnungszeiten der Börse. Jetzt wurde das EU-Gesetz, also das Payment for Order Flow Verbot, in Deutschland eher als kritisch eingestuft. Warum und wie stehst du persönlich dazu?
Ja, also ich fange erstmal mit der Einstufung generell an. Also es ist natürlich so, das muss man fairerweise sagen, dass die Befürchtung da ist, dass dieses Verbot, ja, dieses Kippen des Gebührenmodells, über das wir gerade sprechen, natürlich auch zu höheren Orderprovisionen führt, zu schlechteren Zinsen. Vielleicht spielt der eine oder andere Broker auch mit dem Gedanken, weitere zusätzliche Gebühren einzuführen. Und das sind natürlich so alles Punkte, die Sache etwas unübersichtlich machen und wo man nicht ganz genau weiß, wo die Reise hingeht. Ja, das Thema Payment for Order Flow Verbot sollte natürlich euch als Verbraucherin und natürlich auch mich als Verbraucher schützen. Das ist ganz klar. Aber es kann natürlich dazu kommen, dass in bestimmten Bereichen halt das Gegenteil passiert, wenn halt die Gebühren angehoben werden müssen, damit ein Broker überhaupt noch Geld verdient, ob das nun Zinsen, Provisionen sind. Ne? Also jetzt ist die Frage: Am Ende zahlt womöglich der Kleinanleger, also jeder von euch, jeder von uns, wieder drauf. Und das ist so ein bisschen die Blackbox, die es noch aufzulösen gibt. Ne, was passiert am Ende des Tages? Stehen wir vor größeren Veränderungen, vor Gebührenveränderungen zum Negativen für uns? Oder merken wir davon vielleicht gar nichts?
Also müssen wir eigentlich nochmal eine Folgeaufnahme vereinbaren, damit wir in einem halben Jahr vielleicht nochmal draufschauen können oder in einem Jahr. Was hat sich jetzt konkret verändert? Hat das überhaupt jemand gemerkt? Oder sind die Broker mittlerweile alle so kreativ und wissen, wie sie anderweitig Geld einnehmen können?
Auf jeden Fall. Und vielleicht sollte man auch nochmal darüber nachdenken, wenn ich jetzt ein Preisschild irgendwo an einer Order hängen habe. 0 Euro, 1 Euro sehen natürlich schöner aus als, ich sag jetzt mal, 5 Euro, 6 oder 7,50 Euro oder 10 Euro. Und wenn ich jetzt gerade neu mich mit diesem gesamten Thema Börse beschäftige, auch Anlage, also gerade in die Zukunft ein bisschen schaue, ne? Wie will ich mein Portfolio aufstehen, dass ich im Rentenalter auch abgesichert bin, dann sind natürlich geringe Gebühren auf der einen Seite auch vielleicht eine Aktion, wo ich mich als Neueinsteiger auch eher traue, Geld zu investieren, als wenn da gleich ein Preisschild von 5 oder 10 Euro steht. Das darf man ja auch nicht vergessen. Also werden vielleicht auch gerade Neulinge so etwas abgeschreckt, wenn jetzt auf einmal die Gebührenspirale anfängt, sich nach oben zu drehen, wäre aus meiner Sicht schade und führt natürlich dann auch genau zu dem Gegenteil, was wir eigentlich immer propagieren und was ihr auch propagiert. Ne, sorgt mit euren Investments, Sparplänen für ein gutes Auskommen, auch in späteren Zeiten.
Absolut, die Einstiegsbarrieren werden größer, höher. Und wenn man erstmal für sich den Wert erkannt hat, was Investments für einen bewirken können, dann ist man vielleicht auch eher bereit, das höhere Preisschild zu bezahlen, wie du gesagt hast. Aber ja, für alle Einsteigerinnen und Neulinge an der Börse ist es eher erstmal eine größere Hürde, überhaupt anzufangen. Und die Demokratisierung des Aktienhandels könnte darunter leiden. Aber noch wissen wir es nicht.
Genau, wir lassen uns überraschen, wenn wir ein halbes Jahr in die Zukunft blicken und können schon mal sagen, können vielleicht auch sehen, feststellen, dass sich was am Markt getan hat, dann freue ich mich natürlich über die nächste Einladung von euch zu dem
dann
Thema.
Dann hören wir uns wieder.
Und dann können wir mal ein bisschen fachsimpeln und mit Zahlen, Daten, Fakten arbeiten.
Uns werfen.
Und brauchen nicht mehr in die Glaskugel zu gucken, um zu schauen, was da vielleicht in den nächsten Tagen und Wochen so auf euch, auf uns alle zukommen wird. Oder auch nicht.
Ja, wunderbar. Aber wir haben die Folge genutzt und haben alle sensibilisiert, mal genau hinzuschauen, für was bezahle ich eigentlich wann wie viel Geld, was könnte sich ändern. Man behält die Postbox im Blick und ja, hat vielleicht jetzt auch nochmal ein neues Gespür dafür bekommen, wie eigentlich so eine Order ausgeführt wird, welche Rolle der Handelsplatz spielt und ja, welchen Broker ich da so ausgewählt habe. Also auch wenn man jetzt nicht konkret was ab morgen verändert hat oder verändern möchte, dann vielleicht einfach nur nochmal das Bewusstsein schärfen. Ich danke dir, Markus, und ich freue mich schon auf die nächste Folge, die wir gemeinsam aufnehmen. Hat Spaß gemacht.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Dankeschön, gebe ich zurück und ich freue mich auch. Ja, macht's gut, viel Erfolg.
Ciao.
Community Corner.
Über die Frage bin ich ein bisschen gestolpert, aber ich glaube, ich habe sie verstanden und ich formuliere sie. Achtung, lieber ein MSCI World von einem Anbieter besparen oder auch von anderen, also von anderen Emittenten dann auch.
Also nehme ich nur, ich sage jetzt mal, ja, den einen MSCI World oder es gibt eben, jeder Anbieter hat ja auf den MSCI World, also Morgan Stanley Capital Index, ein ETF aufgelegt. Und hier kann man in dem Fall einfach sagen, da tun sich ja viele schwer. Ne? Was machen sie so damit? Es erhöht nicht deine Performance, wenn du jetzt deine 100 Euro auf drei unterschiedliche ETFs auf den gleichen Index aufteilst. Hier würde ich mich immer auf einen Anbieter konzentrieren. Auch gerade aus dem Aspekt, du kaufst ja auch drei unterschiedliche ETFs. Dann kommt es immer auf die Kostenstruktur an. Im Zweifel zahlst du vielleicht auch mehr, wenn pro Kauf zum Beispiel Provision anfällt. Ja, dann wird es einfach auch bei der Ausführung teurer und du zahlst vielleicht dreifach Gebühren. Also hier würde ich mich auf einen Anbieter konzentrieren, mir den aussuchen, am besten den nehmen, der dann vielleicht die günstigsten Gebühren hat. Der Gedanke aber, den ETF-Anbieter im Laufe der Ansparphase zu wechseln, kann schon mal ganz interessant sein. Und zwar aus dem Prinzip, wenn wir sagen, wir wollen das FIFO-Prinzip, also First In, First Out, ja, so ein bisschen bei der Auszahlung umgehen. Das bedeutet ja immer, dass die zuerst gekauften Anteile auch als erstes verkauft werden. Da hat man keine Wahl. Also du hast nachher 1.000 Anteile im Depot und möchtest davon 100 verkaufen. Es werden von den 1.000 automatisch die 100 ältesten Anteile verkauft. Und um das zu umgehen, kann es eine Idee sein, dass man so alle 5 oder 10 Jahre seinen ETF wechselt. Man bespart weiter den gleichen Index, aber man wählt den halt von einem anderen Anbieter. Und nehmen wir jetzt mal nach 30 Jahren, hast du dann entweder 3 oder 6 ETFs sozusagen in deinem Depot. Und dann kannst du ja ganz konkret ansteuern, welchen ETF möchtest du als erstes verkaufen. Weil wenn es in die Auszahlphase kommt oder du das Geld benötigst, kannst du dann nämlich sagen, ich nehme den letzten ETF, den ich in der letzten Zeit bespart habe, verkaufe den als erstes, weil hier ist ja die Steuerlast am geringsten. Ich bin ja noch nicht so lange investiert. Und somit habe ich so einen sogenannten Steuerstundungseffekt für die Ältesten. Ja, ich muss auf die natürlich auch Steuern zahlen, auf die Gewinne. Aber je länger sie investiert sind, umso länger arbeiten diese Gewinne ja noch für mich mit. Und deswegen spricht man von so einem Steuerstundungseffekt. Und dann kann das, wenn man das möchte, für sich eine Idee sein, um das so ein bisschen anzusteuern. Aber ich habe weiterhin in Summe den gleichen Index in meinem Depot. Also dann kann man drüber nachdenken, jetzt 100 Euro auf drei Anbieter aufzuteilen, macht in dem Fall weniger Sinn. Außer, das kann man vielleicht auch machen, dass man sagt, ich mache das über 2 Depots. Ich mache 50 Euro bei Anbieter A und 50 Euro, dann kann ich aber auch den gleichen ETF nehmen bei Anbieter B. Ja, dann kann ich ja auch da immer entscheiden. Bloß ich habe dann nicht das Thema, die investiere ich ja zur gleichen Zeit. Also haben wir auch die gleichen Gewinnauflauf. Daher würde ich sagen, da würde ich mir diesen Stress gar nicht machen, weil es gibt da keinen Vorteil, gerade in der Performance.
Wer Gedanken mit uns teilen oder eine neue Community-Frage einreichen möchte, schreibt uns gerne eine Nachricht auf Instagram oder kommentiert auf Spotify. Leitet die Folge gerne weiter und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder hier im Finanzheldinnen-Podcast.